Was ist das denn überhaupt für ein Verein UNITA? Was kannst du dazu?
UNITA ist, nach der Eigendarstellung, ist es eine NGO, die auch karitativ engagiert ist, ein Berufsnetzwerk von aktiven und ehemaligen Spezialkräften aus der Bundeswehr, Polizei, auch private Sicherheitsleute. Gegründet wurde es als Verein, der nach eigenen Angaben auch gemeinnützig ist, 2012 das erste Mal in Halle, eben von André S., der damals beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr war, also der Eliteeinheit der deutschen Armee, und der hat so ein paar Kameraden um sich geschart und ein paar andere Leute, die sich mit Vereinsrecht auskannten, und die wollten einen Verein gründen, um irgendwie auch Hilfestellung zu geben an Leute, die auf dem Einsatz zurückkommen, die für ihre Karriere bei der Bundeswehr beenden, was sie dann machen können, eine Versicherung zu ermöglichen, die nicht so leicht zu bekommen ist, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung für die Soldaten. So hat das angefangen, damals in Halle, und dann war das aber Hannibal damals alles ein bisschen zu klein, und er wollte, ihn hatte größere Ziele, und er hat dann, ist dann auch umgezogen, ja, nach Baden-Württemberg, und hat dann dort den Verein nochmal gegründet, 2016, mit dem gleichen Namen, aber sozusagen rechtlich getrennt. Und dieser Verein, da konnten wir dann herausfinden, dass hinter der Fassade ein bisschen anders aussieht, das, was er behauptet. Da gab es dann zum Beispiel ein paramilitärisches Training, wo Zivilisten in Militärtaktik trainiert wurden. Uns wurde von sektenartigen Strukturen berichtet, und der Verein hat auch angestrebt, mit dem Autokraten Duterte in den Philippinen zu kooperieren.
Ist ja nun ein bisschen abstrus, ein Verein, der sich gleich zweimal gegründet hat. Was ist denn außer jetzt der Person André S. über Verbindungen zwischen diesen beiden UNITA-Vereinen zu sagen?
Diese beiden Vereine, wie gesagt, sie halten genau gleich, und da gibt es auch große Verwirrung dann manchmal in der Öffentlichkeit, weil jetzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die CDU-Politiker, die jetzt ja teilweise genannt werden, dann teilweise in dem ersten Verein waren und gar nicht mehr in dem zweiten, und die aktuellen Robert Müritz und Kai Mehlis, auf den wir vielleicht noch kommen können, auch ein CDU-Funktionär aus Sachsen-Anhalt, die sind jetzt eben in dem aktuellen UNITA-Verein Mitglied oder bis vor kurzem Mitglied gewesen. Es gibt da wenig personelle Kontinuität, zumindest von den Leuten, die man irgendwie verfolgen kann. In dem Vorstand von einem neuen Verein in Stuttgart gegründet, war noch einer dabei, der auch schon bei der ersten Vereinsgründung dabei war. Das ist ein alter Bundeswehr-Kamerad von André S. Aber sonst sind das andere Leute. André S. hat sich dann auch ein bisschen Streit auch in dem ersten Verein. Interessant ist, dass dann nicht nur diese KSK-Soldaten bei der Gründung dabei waren, sondern auch ein paar die Leute, die Hannibal aus der Freimaurerloge kannte in Halle. Das sind dann die sozusagen für das Administrative zuständig waren, die schon Erfahrung hatten, irgendwie eine Vereinsgründung und Führung. Und so hat das dann in Stuttgart wieder gemacht. Da hatte er auch wieder einige Leute aus der Bundeswehr dabei und eben so ein paar Leute, die er von den Freimaurern kannte, die dann irgendwie auch nicht den Bundeswehr-Polizeihintergrund unbedingt haben. Und interessant ist bei dem neuen Verein, dass damals Gründungsvorsitzender wurde ein gewisser Ringo M. Das war auch mal ein Polizist. Er ist bekannt, dass er Kollege war von Michael Kiesewetter in der Böblinger Bereitschaftspolizei, also dem NSU-Opfer. Damals war er Kollege, und später hat er beim Verfassungsschutz gearbeitet. Und zu dem Zeitpunkt der Vereinsgründung in Stuttgart war er Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Das konnten wir Anfang des Jahres recherchieren und berichten. Das hat dann ziemlich für Aufmerksamkeit gesorgt, weil es ein bisschen seltsam ist, dass ein Verein, der zumindest obskur ist, dann eben von einem Verfassungsschutzmitarbeiter gegründet wurde. Vielleicht noch eine Sache, warum dieser Verein irgendwie interessant ist, da genauer hinzuschauen, ist, dass es da große Schnittmengen gibt oder gab, zumindest am Anfang in Süddeutschland, UNITA mit einer Chatgruppe von Hannibal. In diesem Chatgruppennetzwerk, wo dann an anderen Ecken dieses Netzwerkes auch Leute unter Terrorverdacht stehen in Mecklenburg-Vorpommern und sozusagen auf den Tag X sich vorbereiten wollten. Und in dieser Chatgruppe und auch mit UNITA-Bezug war auch Franco A. unterwegs, der rechtsextreme Bundeswehrsoldat, der sich in Kürze vor Gericht verantworten muss wegen Terroranklage, also eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben.
Sind also vielfältige Verbindungen, die einen manchmal ratlos zurücklassen, beziehungsweise mehr als man sich überhaupt nur vorstellen kann. Auf jeden Fall kann man von einem richtigen Netzwerk sprechen. Wie tritt jetzt aber dieser Verein UNITA an die Öffentlichkeit? Wie wird sich selbst dargestellt? Der aktuelle UNITA-Verein zum Beispiel, der distanziert sich ja auch regelmäßig von Extremismus aller Art. Was hast du dazu zu sagen?
Genau, er distanziert sich von Extremismus und sagt, alle stünden auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Charta der Vereinten Nationen wird immer genannt, weil auch dieser UN-Bezug gerne betont wird. Also es ist so, dass auch der Verein wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Es ist aber, die aktuelle Aussage der Bundesregierung ist, dass Sicherheitsbehörden extremistische Bestrebungen prüfen, ob es die irgendwo in dem Verein gibt. Auch der Generalbundesanwalt, also sozusagen der oberste Ermittler in Deutschland, hat einen sogenannten Beobachtungsvorgang zum Verein angelegt. Das heißt, die schauen sich auch an, ob es da irgendwas gibt, was vielleicht Ermittlungen rechtfertigen würde. Und das ist, wie gesagt, dem Verein ist das sehr wichtig, als harmlos dazustehen. Er operiert aber auch so ein bisschen mit Lügen, teilweise Halbwahrheiten. Er hat zum Beispiel von immer behauptet, es gäbe gar keine Ermittlungen gegen Mitglieder, aber selbst Hannibal, der den Verein gegründet hat, lange im Vorstand war, er ist formal jetzt nicht mehr im Vorstand, der muss auch in Kürze vor Gericht erscheinen. Da geht es um Verstoß gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Das sind jetzt kleinere sozusagen Funde aus Bundeswehrbeständen, die bei ihm damals zu Hause gemacht wurden. Aber das war zum Beispiel auch so ein Beispiel, einfach nur, wo der Verein einfach Unwahrheiten verbreitet hat. Und das machen die regelmäßig.
Du hast jetzt schon einige Personen angesprochen, Franco A. zum Beispiel, André S., der sich auch Hannibal nennt. Was gibt es denn sonst noch über Verbindungen zu anderen rechten bis rechtsradikalen Strukturen zu sagen?
Also grundsätzlich ist es so, dass der Verein, den würden wir, und da gibt es keinen Anhaltspunkt, den Verein als Ganzes irgendwie als rechtsextrem zu bezeichnen. Er bietet Raum für Leute, die rechtsextrem sind und mutmaßlich wie Franco A., also der war offizieller Darstellung nach, war er kein Mitglied, aber ihm zu Hause wurde ein Unwetterpatch gefunden und wir auch Treffen, die als Unwettertreffen einzuordnen sind. Das ist so, dass da irgendwie Leute Raum finden, die in diesem Verein, aber auch in diesem größeren Netzwerk, die zumindest problematisch bis kriminell sind. Also wenn man sich an dieses Prepper-Chat-Gruppen-Netzwerk anschaut, gibt es eben eine Gruppe im Norden, Gruppe Nordkreuz. Und dort ist es so, dass gegen zwei Mitglieder dieser Gruppe, das eine ist ein Polizist, das andere ein Anwalt, gegen die ermittelt auch der Generalbundesanwalt wegen Vorbereitung eines schweren staatsgefährdenden Gewalttat, also Terror. Sie sollen Feindesliste angelegt haben und geplant haben, politische Gegner umzubringen. Das sind auch die Rede von Leichensäcken, die bestellt wurden, Löschkalk. Das ist diese Nordkreuzgruppe und ein anderes Mitglied dieser Nordkreuzgruppe, gegen den wird nicht wegen Terror ermittelt, aber der steht gerade in Schwerin vor Gericht, Marco G., ein ehemaliger SEK-Polizist, einer der besten Polizisten des Landes, der hat massenweise Munition zu Hause gehortet, die teilweise auch Kriegswaffenmunition war, also ganz klar illegal. Manche konnte er legal haben, weil er auch Sportschütze ist. Und auch Waffen haben die da gefunden, unter anderem Uzi-Maschinenpistole, die man legal nicht besitzen kann. Und der steht gerade in Schwerin vor Gericht. Aber da geht es um diese waffenrechtlichen Vorwürfe, weil sozusagen es nicht die Ermittler versuchen oder haben immer auch versucht zu schauen, ist da irgendwie da oben auch sozusagen eine terroristische Vereinigung, wenn man da diese drei Leute zusammen betrachten würde, aber das ist rechtlich offenbar nicht möglich, diese Gruppe als Gruppe so auch im juristischen Sinne zu sehen. Aber es gibt eben einmal Leute, die Feindesliste angelegt haben sollen, die Tötung politischer Gegner geplant haben sollen und in der gleichen Gruppe, in dieser Prepper-Gruppe Nordkreuz, gibt es eben einen auch, der Munition gehortet hat und Waffen, die man an diesem Tag X hier dann auch irgendwie brauchen könnte. Aber das wird juristisch, wird das getrennt betrachtet.
Geht jetzt also nur um die Einzelperson quasi von Marco G. und dessen Vergehen. Wenn man sich das jetzt so alles anhört und vielleicht sich auch noch nicht so viel damit beschäftigt hat, kriegt man auf jeden Fall ziemliche Kopfschmerzen. Ein riesiges Netzwerk, das irgendwie auf irgendwelche Arten eben verbunden ist und es gibt immer wieder irgendwelche Querverbindungen, die vielleicht man erstmal nicht erwarten würde. Du hast jetzt diese Chatgruppen angesprochen, zum Beispiel die Nordkreuz-Gruppe. Wie genau ist denn da die Verbindung zwischen UNITA und diesem Hannibal-Netzwerk? Was ist überhaupt genau dieses Hannibal-Netzwerk und diese Chatgruppe?
Das Hannibal-Netzwerk ist auch jetzt keine offizielle Organisation oder das ist sozusagen eine Struktur. Wir benutzen den Namen, weil wir versuchen, dieses Netzwerk als Netzwerk auch zu betrachten. Wie gesagt, juristisch ist das dann oft nicht eine Organisation, aber es ist auch ein loses Netzwerk. Es ist nicht so, dass da Hannibal oben wäre und hätte alles sozusagen zentral so gewollt und gesteuert. Das kann man nach jetzigem Stand so nicht sagen. Aber das Netzwerk ist so, dass André S., alias Hannibal, eben so 2015, 16 rum so verschiedene Chatgruppen eingerichtet hat. Eben, da gab es dann regional verteilt in Norden, Osten, Westen, Süden, wo eben sich Prepper getroffen haben, ausgetauscht haben, die sich aber auch im Realleben dann getroffen haben, die sich eben auf einen Tag X vorbereiten wollen, wo sie sagen, dass die staatliche Ordnung zusammenbricht. Das kann dann eine Naturkatastrophe sein, vielleicht ein Sturm, aber so hieß es immer wieder auch, wenn dann Geflüchtete vielleicht das Land überrennen, so war da das Wording. Und darauf wollen sie sich vorbereiten und dann irgendwie Sachen sammeln, was erstmal Konservendosen zu Hause, Wasser oder Batterien, ist alles kein Problem, aber eben ging es dann da auch um Munition und Waffen, um sogenannte Safe Houses. Das waren diese Prepper und eben im Norden gab es dann einen, der auch Hannibal kannte, der sozusagen dann mit diese eine Gruppe administriert hat, der hat eine eigene Gruppe aufgemacht, weil er meinte, er muss da in seiner Region ein bisschen in dieser Nordgruppe von Hannibal, war es so, dass mehr so Informationen, angeblich auch interne Informationen weitergegeben wurden, und Marco G. hatte die Idee, dass man auch so ein bisschen mehr austauschen sollte, mehr organisieren, und er dann diese Nordkreuzgruppe, sozusagen so eine Art Ausgründung gewesen, hat er dann da ins Leben gerufen, administriert, und das ist sozusagen die Verbindung. Es gibt jetzt keine direkte Verbindung von Marco G. zu UNITA zum Beispiel. Also das ganze Netzwerk ist so, dass die Einzelnen an allen möglichen Enden tauchen problematische Personen auf, die teilweise dann auch wegen Rechtsterror unter Verdacht stehen. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle in diesem Netzwerk verbunden wären oder sich auch kennen. Es ist sogar teilweise wahrscheinlich gewollt, dass sie nur so einzelne kleinere Gruppen kennen und dass jemand im Norden gar nicht unbedingt weiß, was da irgendwie im Südwesten des Landes passiert. Also es ist ein loses Netzwerk, das aber Raum bietet für problematische bis hin zu kriminellen Personen.
Um jetzt nochmal auf eure Recherchearbeit so ein bisschen zu sprechen zu kommen, wie sah die denn aus? Wie lange hat das gedauert? Wie seid ihr da vorgegangen?
Das hat dauert jetzt insgesamt schon mehr als 2 Jahre. Das hat angefangen bei den ersten Hausdurchsuchungen, das war im August 2017, Mecklenburg Vorpommern, der Bundesanwalt eben gegen diese Verdächtigen, gegen die jetzt wegen Terrorverdacht immer noch ermittelt wird, bei denen und bei vielen Zeugen, damals auch Marco G. als Zeuge durchsucht hat. Damals ist meine Kollegin Christina Schmidt von der Taz ist da losgefahren und hat da mal geschaut, was ist da eigentlich los. Auffällig war damals, dass der Generalbundesanwalt nicht mit den lokalen Polizeibehörden kooperierte, was normalerweise bei so einer Hausdurchsuchung der Fall ist, sondern er hat eben BKA und GSG 9, also Bundespolizisten mitgebracht, weil eben der lokalen Landespolizei wurde nicht vertraut, weil eben der eine beschuldigte Polizist ist und andere Zeugen oder mutmaßliche mit in dieser Gruppe, wie auch Marco G., auch Polizisten sind. So hat das angefangen, und dann sagen, das war natürlich eine Meldung, die überlief, aber die Kollegen damals sind dran geblieben, Christina Schmidt vor allem und andere, und haben dann weitergegraben, was ist da eigentlich los, bis dann irgendwann so da war, ja, es gibt da nicht nur diese eine Gruppe oben in Mecklenburg, sondern es gibt eben ein ganzes Netzwerk. Und eine Figur, damals war noch nicht klar, wer das ist, die steuert das alles, so hieß es damals. Das ist eben Hannibal. Und als dann die große Geschichte über dieses Netzwerk dann vor gut einem Jahr erschienen ist, da ist dann viel passiert. Es gab große Aufmerksamkeit dafür, und wir haben dann intensiv dann nochmal eingestiegen, uns anzuschauen, was ist das eigentlich dann für ein Verein zum Beispiel. Da kamen wir dann auf den Verein, was machen die da wirklich? Wir hatten dann das Glück, dass dann auch sich Leute bei uns gemeldet haben. Also Whistleblower, Leute aus diesem Netzwerk, die tendenziell politisch alle weit rechts von uns stehen, die auch alle irgendwie einen Hintergrund haben bei der Bundeswehr, bei der Polizei und so weiter, die es aber nicht okay fanden, was sie da erlebt haben oder gehört haben. Und so konnten wir mit vielen Leuten aus diesem Netzwerk oder wir kurz vorher vielleicht auch raus sind, sprechen und haben dann sehr viele Leute auch getroffen. Also wir waren sehr viel unterwegs, haben an vielen Türen geklingelt, haben sich auch online und sich ganz viele Profile durchgeklickt. Aber wir haben wirklich versucht, mit den Leuten zu reden, um zu verstehen, was ist da eigentlich los, was machen die. Und so konnten wir dann eben auch dann feststellen, dass es der UNITA-Verein nicht so harmlos ist, wie es sich tut. Und so konnten wir dann tiefer eindringen in dieses Netzwerk und versuchen es zu verstehen. Und so kamen wir auch wieder bei Franco A. wieder raus. Wir haben vor kurzem eine große Geschichte gemacht über einen ehemaligen mutmaßlichen Mittäter, gegen den nicht mehr ermittelt wird, Maximilian T., der auch eine sehr interessante Person ist, der inzwischen für die AfD im Bundestag arbeitet, für einen Verteidigungspolitiker, der auch aus Sachsen-Anhalt kommt und der wiederum auch familiär interessante Bezüge hat. Sein Vater war schon auch in Sachsen-Anhalt damals unterwegs, Thomas T. als Reichsbürger, mit klarer neonazistischer Überzeugung. Und interessant ist dann auch, dass die Schwester von Maximilian T., die ist heute mit Franco A. liiert, da gibt es auch so personelle Verbindungen. Also so haben wir uns dann Stück für Stück durch dieses Netzwerk vorgetastet und versucht, immer so einen Gesamtblick drauf zu bekommen.
Und damit auf jeden Fall auch dazu beigetragen, das auf jeden Fall einer etwas breiteren Öffentlichkeit ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken. Um jetzt nochmal auf eine Person aus diesem Netzwerk zu sprechen zu kommen. Marco G., da läuft ja gerade aktuell diese Woche der Prozess. Der war ja der Administrator dieser Nordkreuz-Chat-Gruppe und steht jetzt eben vor Gericht nicht als irgendwie Teil eines Netzwerkes, sondern hauptsächlich wegen Delikten gegen das Waffengesetz. Was ist genau aktuell zum Prozess zu sagen und wie würdest du vielleicht auch die Chancen darauf sehen, überhaupt juristisch an der Aufdeckung und Aufarbeitung von diesem Netzwerk um Hannibal oder dieses Nordkreuz-Netzwerk genau weiter vorzugehen?
Genau, der Prozess soll heute beendet werden. Heute ist die Urteilsverkündung angesetzt. Gestern haben sowohl Staatsanwalt als auch die Verteidiger ihre Plädoyers gehalten. Es gab insgesamt wird dann 5 Prozesstage gegeben haben, ein bisschen weniger als ursprünglich geplant, weil auch der Marco G. auch geständig ist. Er hat zugegeben, dass er diese Munition und Waffen zu Hause gehabt hat, die er teilweise dann auf jeden Fall nicht haben durfte. Sozusagen, es kam am Prozess auch schon immer wieder auf das Thema, welche politische Gesinnung hat er eigentlich. Das ist nicht der Kern des Prozesses. Deshalb war das auch nicht immer dann in aller Tiefe. Aber es wurden auch von einem Zeugen, der Handys ausgewertet hat, also ein Polizist, der Handys von ihm ausgewertet hat, dann Chatverläufe gezeigt, wo dann auch irgendwie Hitlerbilder und andere Bezüge irgendwie rumgeschickt wurden. Und die Staatsanwaltschaft hat im Plädoyer gestern schon deutlich gemacht, dass das ganz klar Marco G. diese Munition und Waffen für seine Prepper-Chat-Gruppe sozusagen organisiert hat und dass es da ganz klare Bezüge gibt. Das hat die Verteidigung vehement bestritten und überhaupt jegliche politische Orientierung oder überhaupt irgendwas rechtsextremistisch Lastiges von Marco G. abgestritten. Es gab da solche Formulierungen wie, wenn überhaupt jemand auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, dann sei das Marco G., obwohl es ganz klare Belege gibt, auch in einer kleineren Chatgruppe, wo er war, die sogenannte Vier-Gewinn-Gruppe in Mecklenburg, wo auch die Behörden sagen offiziell, das war ganz klar rechtsextremistisch. Und alles, was man jetzt im Prozess mitbekommen hat von diesen Chats und was wir natürlich vorher auch schon kannten, da gibt es eigentlich keine Zweifel. Aber da gibt es sozusagen jetzt, da gab es unterschiedliche Äußerungen. Und ja, er wird nun verurteilt werden, höchstwahrscheinlich ist der Stand, zu einer Strafe, die nicht ganz klar ist. Es kann sein, dass es eine Bewährungsstrafe wird. Der Staatsanwaltschaft hat was Längeres gefordert, 2 Jahre, 10 Monate. Die Verteidigung seit deutlich über 2 Jahre. Das wird heute zu sehen sein. Und dieser Prozess hat eines gezeigt, dass die Justiz sich insofern schwert mit der Aufarbeitung, weil die Sachen getrennt betrachtet werden. Weil eben der GBA, der Generalbundesanwalt, dieses Verfahren abgegeben hat. Er hat erst auch geschaut, ob das mit in dieses andere Verfahren mit reinkriegt. Hat er gesagt, nee, Schwerin, Staatsanwaltschaft, ermittelt ihr jetzt mal wegen dieser Waffengeschichten. Und deshalb ist das nur ein Ausschnitt, der hier betrachtet wird. Die Staatsanwaltschaft hat schon versucht, das auch in einem Kontext irgendwie einzuordnen, aber das ist auch juristisch gar nicht so einfach und kann dann nicht auch von der Verteidigung entsprechend gerückt werden. Und so und gibt auch andere Fälle. Es gab einen Kumpel von Franco A., der schon verurteilt ist in erster Instanz, weil er Waffen für ihn auch bewahrt hat. Dann gibt es, wie gesagt, einen Prozess jetzt gegen Hannibal. Es gibt so ganz viele Prozesse in Deutschland verteilt, die in diesem Netzwerk eine Rolle spielen, aber es wird nicht sozusagen juristisch, gibt es irgendwie bisher nicht so diesen Gesamtblick. Und das sehe ich dann auch die Rolle für uns als Journalistinnen und Journalisten, dass wir das eben leisten können und auch müssen, glaube ich, dass wir dann die einzelnen Puzzleteile zusammensetzt.
Um nochmal hier auf den Ausgangspunkt unseres Gespräches zurückzukommen, Robert Müritz ist für uns hier in Halle auch so ein bisschen Anlass gewesen, sich eben mit der CDU, der Rechtsoffenheit der CDU und in Verbindung zu UNITA zu beschäftigen. Nochmal so eine abschließende Frage an dich, wie du vielleicht diesen Verein UNITA überhaupt bewertest, wie du findest, was ein Umgang damit wäre oder was Perspektiven damit sozusagen sind.
Also ich würde, wie gesagt, diesen Verein, er ist sehr, sehr intransparent. Also man kann ihm nicht glauben, was er selber von sich behauptet. Und das, was wir können nicht abschließend sagen, was der Verein alles macht, was einzelne Mitglieder machen. Vielleicht wissen auch gar nicht alle im Verein, davon gehe ich auch aus, dass nicht alle im Verein wissen, was andere irgendwie machen. Weil es auch so ein System in dem Verein haben, dass es so verschiedene Ränge gibt, wenn man aufsteigt. Von Stufe 0, sozusagen als Neuankömmling, bis dann Stufe 5, vielleicht sogar mehr. Das heißt, es ist ganz bewusst auch so, dass jetzt jemand, der neu dabei ist, denkt vielleicht alles schön und nett und wir treffen uns mal, aber der kriegt gar nicht mit, was die in vielleicht in anderen Stufen sozusagen, anderen Gruppen, anderen Treffen überhaupt machen. Also und alles, was wir über den Verein rausfinden konnten, das ist durchaus problematisch. Es ist vieles davon nicht jetzt irgendwie klar illegal, es wird sich in Grauzonen und das natürlich auch bewusst. Also ein Beispiel, wenn man ein Taktiktraining macht mit vielleicht Airsoft-Waffen, so eine Anscheinswaffen, die wie echte Waffen wirken, aussehen, funktionieren, aber halt eben keine echten Waffen sind, dann ist das nicht unbedingt illegal. Man kann dann legal auf dem Schießstand trainieren, das ist dann auch nicht illegal. Man kann irgendwie legal bestimmte Sachen vielleicht zu Hause haben. Und wenn man die aber kombiniert, sei es ein Tag X oder wann auch immer das sein mag, dann ist es natürlich dann höchst gefährlich. Und wie gesagt, der Verein ist intransparent, man muss da genauer hinschauen. Und ich verstehe nicht so ganz, wie man sozusagen sich nach dieser Berichterstattung, die es da gab, das waren auch nicht nur wir, der Stern hat intensiv berichtet, jetzt hat im Sommer das ARD-Magazin Monitor hat jetzt nochmal von diesem paramilitärischen Training, über das wir vor einem Jahr schon berichtet haben, nochmal auch Luftdrohnenaufnahmen gezeigt, die sehr, sehr eindrücklich sind. Also es gibt da eine sehr, sehr breite Faktenbasis, was der Verein alles Seltsames bis höchst Problematisches macht. Und deshalb verstehe ich nicht so ganz, wie man sozusagen dann auch als CDU-Politiker oder als anderer sozusagen auch erstmal vielleicht unverdächtige Personen Person sich sogar diesem Verein engagiert oder vielleicht sogar eintritt, nachdem das alles schon bekannt war. Also da wäre ich zumindest einfach sehr, sehr viel vorsichtiger, auch wenn ich vielleicht nicht alles glaube, was in der Zeitung steht, weil einfach das, was man weiß und das, was offensichtlich ist, ist ja schon höchst problematisch. Aber ich glaube, es fehlt da noch einiges, vielleicht auch von behördlicher Seite da genauer hinzuschauen, was dieser Verein eigentlich wirklich in den Kulissen alles noch so macht. Und da glaube ich, ja, wird auch hoffentlich einiges rauskommen.